Hallo Geschwister, ja, wir werden heute wieder über die Bibel nachdenken und wir machen weiter im Epheserbrief. So, ich werde mich jetzt mal ein bisschen einrichten. Wir machen weiter im Epheserbrief. Der Text für heute steht in Epheser 1. Da sind eigentlich die Verse die Verse 7 bis 10. Aber ich werde vorher ja noch ein Stück zurückgreifen. Die letztes Mal da waren, die wissen ja, dass der Epheserbrief sich grob in zwei Abschnitte sich einteilen lässt. Das ist einmal Kapitel 1 bis 3 und dann nochmal Kapitel 4 bis 6. In den ersten drei Kapiteln, dort finden wir eine Menge von Zusagen, von Segnungen, die ein Mensch hat, aufgrund von Jesus Christus. Kapitel 1, Vers 3 ist in einer gewissen Weise da so ein Schlüsselvers. Dort heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ja, das ist in einer gewissen Weise ein Schlüsselvers für die ersten drei Kapitel. Und in den ersten drei Kapitel grob finden wir ja eine Menge, wirklich eine Menge, eine Fülle von Zusagen, die für einen Menschen gelten, der an Jesus Christus gläubig sind. Das sind Segnungen, ja, die an die Person Jesus Christus gebunden sind. Das hat erstmal in erster Linie nicht unbedingt etwas mit mir zu tun. Das hat nicht damit etwas zu tun, weil ich so gut bin, weil ich so toll bin, weil ich so viel Gutes kann oder sowas. Das hat gar nichts damit zu tun, sondern es sind Segnungen, wie es am Vers auch heißt, Segnungen in der Himmelswelt in Christus. Und diese Formulierung in Christus, ja, kommt im Epheserbrief wirklich ja ziemlich häufig vor. Und allein in dem Abschnitt, Vers 3 bis 14, das ist ja so ein zusammenhängender Abschnitt, dort benutzt die Elberfelder Übersetzung benutzt sechsmal, allein in diesen Versen sechsmal die Formulierung in ihm. Gemeint ist Jesus Christus in Jesus Christus. Und allein in den Versen 7 bis 10 kommt die Formulierung dreimal vor. Und dann kommt noch in Vers 3 allein sechsmal die Formulierung in ihm. Dann nochmal in Vers 3 die Formulierung in Christus. In Vers 6 in dem Geliebten, womit auch Jesus Christus gemeint ist. Und in Vers 10 in dem Christus. Also insgesamt, ich rechne mal zusammen, 1, 2, 3, 9-mal. In diesen Versen, Vers 3 bis 14, 9-mal in ihm, in Christus, in dem Christus, in dem Geliebten. 9-mal. Das sind Segnungen, die für einen gläubigen Menschen gelten. Oder wir finden dort ja ganz viele Segnungen, die für einen gläubigen Menschen gelten. Das ist gewaltig. Dann in Vers 4, in Kapitel 4, dort beginnt ja der neue Abschnitt. Und dort finden wir auch in Kapitel 4, Vers 1, den nächsten Schlüsselvers, dort heißt es dann: Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ja, dort fordert dann Paulus dazu auf, dementsprechend, wir haben eine gewaltige Stellung, wir haben gewaltige Segnungen, und in Kapitel 4 fordert Paulus dann dazu auf, dementsprechend zu leben. Und danach, in Kapitel 4, 5, 6, dort finden wir, ja, speziell Kapitel 5, und Kapitel 6, da finden wir eine Fülle von Aufforderungen, wo Paulus das beschreibt, wie dieser gottgemäße, dieser würdige Wandel aussieht. Dort finden wir eine Menge, wirklich eine Menge von Aufforderungen. Aber das ist wichtig, diese Reihenfolge ist wichtig. Zuerst Gott und danach der Mensch. Ja, zuerst hat Gott gesegnet, zuerst hat der Gott den Menschen in eine gewaltige Stellung versetzt, hat ihn überaus reich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und danach gilt es dann, dementsprechend zu leben. Das war jetzt wirklich sehr grob, der Überblick über den Epheserbrief. So wie ich das mitbekommen habe, wurden die Verse 5 und 6 nur angeschnitten oder gar nicht erwähnt. Ist das richtig? Ja, ich werde noch die Verse 5 und 6 auch noch kurz mitnehmen. Ich werde die zunächst einmal lesen. Dort heißt es: Und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder auch zur Kindschaft. Und warum? Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja? Das ist eine gewaltige Aussage. Wir sind Kinder Gottes, weil Gott das so wollte. Ja? Das ist wirklich eine gewaltige Aussage Gottes. Wir sind Kinder Gottes, weil Gott das so wollte. Das ist eine gewaltige Aussage von Gott oder von Paulus hier. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, bei dem Gedanken, wenn du daran denkst, ich bin ein gewolltes Kind Gottes. Ja, ich glaube, Paulus fordert hier ja so indirekt dazu auf, ja, sich zu freuen, dankbar zu sein. Oder ja, das steht in einem Zusammenhang, ja, der sehr, sehr positiv ist. Ich glaube, geht es hier überhaupt nicht darum, ja, was ist mit den anderen oder so. Darum geht es hier. Das steht überhaupt nicht da drin in dem Text, sondern es geht darum, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft, zur Kindschaft, weil Gott das so wollte, weil Gott Wohlgefallen daran hatte. Ja, nach seinem Willen. Deswegen sind wir Kinder Gottes. Und ja, wenn wir nachher, wenn wir später auch gemeinsam beten werden, dann lasst uns das mit ins Gebet reinnehmen. Ein Danke zu sagen an unseren Vater, dass er ja uns wollte. Dass er uns wollte, das hat nichts damit zu tun, weil wir besser sind als andere oder so, gar nichts. Sondern Gott wollte das so. Deswegen hat er uns vorherbestimmt und jetzt dürfen wir seine Kinder sein. In Vers 6, dort finden wir auch ja in einer gewissen Weise das Ziel der Vorherbestimmung, warum Gott vorherbestimmt hat. Und dort heißt es, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Ja? Gott hat uns vorherbestimmt zum Preise seiner herrlichen Gnade. Und wenn man in diesem Abschnitt guckt, diese Formulierung kommt in diesen Versen, Vers 3 bis 14, kommt die dreimal vor, fast identisch im Wortlaut. In Vers 6 heißt es, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Dann in Vers 12, ich greife jetzt schon ein bisschen vor für die nächste oder übernächste Bibelstunde, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Und dann nochmal in Vers 14, zum Preise seiner Herrlichkeit. Ja, ein Christ ist dafür da, um Gott zu verherrlichen. Das ist unsere Aufgabe irgendwo. Unsere Aufgabe ist es, Gott zu verherrlichen. Und wenn das unser Ziel ist, wenn das das Ziel ist meines Lebens, Gott wirklich zu verherrlichen mit meinem Leben, dann bin ich ganz, ganz nah daran, an der Absicht Gottes, die Gott mit meinem Leben vorhatte. Und auch hier wieder die Formulierung in dem Geliebten. Ja? Die Gnade Gottes ist gebunden an die Person Jesus Christus. Es gibt kein Kind Gottes, das sagen kann, ich bin nicht begnadigt. Das geht nicht. Jedes Kind Gottes heißt gleich begnadigt. Immer, unbedingt. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich Gnade. So, jetzt kommen wir zu dem Text, der eigentlich für heute dran war. Das sind die Verse 7 bis 10. Ich lese erstmal die Verse 7, genau, ich schiebe noch was rein. Ich habe einige Fragen hier mit drinne. Ja, ich habe einige Fragen drin und da seid ihr herausgefordert, mitzudenken und auch mitzureden. Ja, wenn das hier, sonst wird es hier teilweise ziemlich still. Wenn nur ich rede und dann Fragen stelle und es antwortet keiner, dann kann es sein, dass es hier zeitweise ziemlich still wird. Ich habe hier einige Fragen dabei, wo ihr herausgefordert seid, ja, mitzudenken und mitzureden. Ich lese die Verse 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Ja, wie sehen hier die Segnungen aus in diesen Versen? die ein gläubiger Mensch hat. Zum einen, ganz deutlich sofort steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Ja, die Erlösung, das ist ja so ein Wort, ja, was im christlichen Sprachgebrauch doch ziemlich häufig vorkommt, abgesehen von dem christlichen Sprachgebrauch ja wahrscheinlich nicht so oft, aber so unter Christen ist das Wort ja ziemlich geläufig. Und ich habe ein Bild mal mitgebracht, ein biblisches Bild, was wofür das Wort ziemlich gut passt, ist ein Sklave. Ein Sklave ist jemand, ist ein unerlöster Mensch, ja, der Erlösung bedarf. Das ist ein Sklave. Er ist gebunden und er kann sich von selbst nicht aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei, aus diesem Gebundensein, kann er sich selber nicht befreien. Das geht nicht. Und die Bibel ist da sehr deutlich, dass ein unerlöster Mensch, ein Nicht-Kind Gottes, dass es ein Sklave ist. In Römer 6, Vers 17, dort heißt es, Gott aber sei Dank, dort schreibt dann Paulus an die Römer, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid. Also ein unerlöster Mensch war ein Sklave der Sünde. Unbedingt. Das geht gar nicht anders. Das ist eine biblische Aussage. Ein unerlöster Mensch ist ein Sklave. Ja, und dieser Sklave, der kann sich von selber nicht befreien. Er ist gebunden. Hier sind die Füße. Ich weiß nicht, wie die früher gebunden haben, vielleicht die Hände. Man kann da verschiedene Bilder nehmen. Man kann auch das Bild nehmen eines Gefängnisses, wo jemand ist, der ist im Gefängnis und es bedarf, wenn einer ein Sklave ist, es bedarf jemanden von außen, von außerhalb, der kommt und diesen Mensch erlöst. Das kann derjenige nicht selber vollbringen, nicht selber vollziehen, das geht nicht. Es bedarf jemanden von außerhalb, der kommt und diese Erlösung, diesen Loskauf, der das vollzieht. Und dort haben wir einen sehr, sehr schönen Vers in der Bibel, sehr, sehr schöne Verse. Hier ist noch in ihm, also wieder diese Erlösung ist gebunden an eine Person, ist gebunden an die Person Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, er war derjenige, der von außen kam und diesen Loskauf, ja, der das möglich gemacht hat. Und da gibt's die Verse aus 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Da wird das so schön beschrieben. Dort heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das ist die biblische Botschaft. Jesus ist derjenige, der diesen Loskauf, der das vollzogen hat, der den Preis, der gefordert war, der die gerechte Strafe auf sich genommen hat, der das bezahlt hat durch sein Blut. Das heißt es ja, so heißt es ja auch hier im Epheserbrief, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Jesus hat das möglich gemacht. Jesus war derjenige, der von außen kam und der das möglich gemacht hat. Und wie gesagt, diese Erlösung ist gebunden an die Person Jesus Christus. Und ich füge noch hinzu, nur an die Person Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, wie diese Erlösung anders möglich ist. Das geht gar nicht anders. Das ist nur durch Jesus Christus möglich. Auch wenn andere Religionen ja da vielleicht andere Wege vorschlagen, vielleicht sogar sagen, ist doch egal, alle glauben das Gleiche. Die Bibel ist da sehr, sehr deutlich. Nur Jesus Christus. Und ich habe eine Frage mitgebracht. Gibt es Bibelstellen, die deutlich machen, dass es nur in Jesus das Heil gibt, die Erlösung gibt? Jetzt seid ihr gefragt, ihr könnt das einfach in den Raum werfen, wenn euch Bibelstellen einfallen. Ich kann auch mit dem Mikro vorbeikommen. Da kann derjenige die Bibelstelle laut zitieren. Gibt es Bibelstellen? Also ich habe jetzt mindestens zwei, also ich habe zwei, die ich nachher auch zeigen werde. Vielleicht sind das auch diejenigen, die euch, die dem einen oder anderen einfallen. Habt ihr Bibelstellen, die deutlich machen, dass es nur in Jesus Christus das Heil gibt? Johannes 3, 16. Soll ich das vorlesen? Oder willst du das selber zitieren? damit alle, die an ihn glauben, ja, gemeint ist Jesus Christus, nur an Jesus Christus zu glauben, das bringt die Erlösung. Gibt es noch Verse? Das ist eine wichtige, zentrale Botschaft im Christentum und es ist gut, wenn wir den einen oder anderen Vers kennen, der das sehr, sehr deutlich macht. Genau. Den Vers habe ich auch hier, Johannes 14, Vers 6. Da spricht Jesus zu Thomas: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da ist es sehr, sehr deutlich: Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, nur durch Jesus Christus ist die Erlösung, ist der Weg zum Vater frei. Gibt es noch einen Vers? Genau. Genau, den Vers hatte ich auch. Das ist Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist in dem Zusammenhang, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sind und wo Petrus zu einer Rede ansetzt, wo er sehr, sehr deutlich zu dem Hohen Rat ist. Ja, unter, ich weiß nicht, was die waren ja eigentlich irgendwo menschlich gesehen am längeren Hebel. Das war der Hohe Rat und Petrus ist aber sehr, sehr direkt: Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also diese zwei Stellen sind doch ziemlich deutlich. Nur in Jesus Christus ist das Heil. Und es ist gut, dass wir das glauben dürfen. Das ist die erste Segnung, die wir dort haben. Danach sofort heißt es in Vers 7, dass wir auch die Vergebung der Vergehungen haben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Ja, jeder von hier im Raum hat sich schon mal vergangen, glaube ich. Vergehen, das kennen wir alle. Das hat jeder von uns schon mal erlebt, dass man sich vergangen hat am Wort Gottes oder an den Geboten Gottes, an der Ordnung Gottes. Ich auch, schon sehr oft habe ich mich an den Geboten Gottes, an der Ordnung Gottes vergangen und vermutlich werde ich das auch noch sehr oft machen. Aber Geschwister, wisst ihr, was schön ist? Es ist vergeben. Das ist schon lange her, als ich damals, ich glaube, ich war 6 Jahre alt. Mein Papa war dabei. Der sitzt auch hier, der war dabei, als ich noch ganz klein war, habe ich das Geschenk der Vergebung, habe ich das angenommen und seitdem, ja, bin ich ein Kind Gottes und meine Schuld, meine Sünden, meine Vergehungen sind mir vergeben. Wir haben einen Vers in 2. Korinther 5, Vers 21, der das ja so schön deutlich macht, was bei der Bekehrung passiert. Bei der Bekehrung, ein Mensch ist ja von sich aus, kann nicht vor Gott bestehen. Es ist absolute Gerechtigkeit notwendig. Und dort wird beschrieben, was dort passiert. Dort heißt es, den, der Sünde nicht kannte, das ist Jesus Christus, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, Jesus Christus wurde von Gott zur Sünde gemacht. Und bei der Bekehrung spricht Gott in gewisser Weise mir, der ich eigentlich viele Fehler mache und machen werde, spricht er mir die Gerechtigkeit zu, die notwendig ist und die auch vor Gott gilt. Das ist eine sehr schöne Aussage. Die Sünde ist vergeben. Wir haben die Vergebung. Das ist eine vollendete Tatsache. Wir haben die Vergebung. Das ist sehr deutlich. Jetzt haben wir aber in der Bibel ja auch Aussagen, oder speziell eine Aussage in 1. Johannes 1, Vers 9, die kennen wir bestimmt, ja, wo wir darauf zu aufgefordert werden, Sünde trotzdem zu bekennen. Dort heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wir werden indirekt dazu aufgefordert, unsere Sünde zu bekennen. Und jetzt ist meine Frage, wie passen diese beiden Aussagen zusammen? Auf der einen Seite, wir haben Vergebung, Epheserbrief, der Text, Epheser 1, Vers 7, wir haben die Vergebung. Auf der anderen Seite, 1. Johannes, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt. Wie passen diese beiden Aussagen zusammen? Ich nehme schon das Mikro raus. Was meint ihr?
Es muss der erste und dann der zweite.
Nochmal. Was ist mit einem Menschen, der jetzt mit einem Christen, mit einem Gläubigen, der die Vergebung hat, muss er dann trotzdem noch Sünde bekennen oder nicht? Ja? Das glaube ich auch, aber aber wieso? Hier steht ja, wir haben die Vergebung. Warum muss ein Gläubiger trotzdem seine Sünde bekennen? Gibt es noch einen Gedanken dazu? Also, wir haben auch noch Zeit. Ja. Ist die Frage verständlich? Ja. Ja. Wir machen jeden Tag Fehler, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich kenne mich selber sehr gut. Ich mache sehr oft Fehler. Ja, ich mache das Mikro mal wieder rein. Ich will mal weitergeben, wie ich das verstehe. Und zwar 1. Johannes 1. Ich habe den Text jetzt mal aufgeschlagen. Dort heißt es in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, wir sündigen, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, ja, wir leben in einer reinen Beziehung zu Gott, aber wir sündigen, das passt nicht zusammen. Dann lügen wir. Und dann heißt es in Vers 9, etwas später, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt vor jeder Ungerechtigkeit. Und dann noch etwas später in 2 Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Das ist auch kein Freibrief irgendwie zu sagen, ja, dann sündige ich, nachher vergibt Gott eh, sondern es heißt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Johannes schreibt das hier an gläubige Menschen. Er schreibt deutlich, meine Kinder. Er schreibt an gläubige Menschen und er sagt ihnen, wenn wir Sünde bekennen, dann vergibt Gott. Ich verstehe das so, in Bezug auf mein Heil, in Bezug auf meine Rettung vor Gott, dass ich das ewige Leben habe und einmal bei Gott sein werde, ist meine Sünde vergeben. Das ist passiert, als ich damals 6 Jahre alt war, hat Gott mir die Gerechtigkeit zugesprochen und meine Sünde ist vergeben. Aber Gott möchte, dass ich in einer Beziehung zu ihm lebe. Gott möchte, dass ich eine Gemeinschaft mit ihm habe. Und in dieser Gemeinschaft ist Sünde sehr, sehr störend. Ja? Vers 6, 1. Johannes 1, Vers 6 sagt, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber wir leben in der Finsternis, dann lügen wir. Sünde stört in der Beziehung zu Gott. In der Gemeinschaft zu Gott ist Sünde störend, muss weg. Sünde ist immer gravierend. Die Bibel macht nie verharmlost nie die Sünde. Und dann muss die Sünde weg, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber in Bezug auf mein Heil, in Bezug auf meine Rettung vor Gott, ist die Sünde vergeben. Ich möchte ein Beispiel bringen, um das etwas zu verdeutlichen. Ja, mein Papa, der sitzt auch hier im Raum. Die von euch, die Kinder haben, die wissen das. dass es nicht immer eine reine Beziehung ist zwischen Vater und Sohn, Vater und Töchter, wie auch immer, Mutter und Sohn, Mutter und Töchter. Es gibt zwischendurch Situationen, wo das Kind sich an den Vater versündigt, wo man etwas macht, was falsch ist. Das gibt's und das ist menschlich gesehen auch normal, ja. Wenn ich jetzt das mache, wenn ich jetzt mich versündige an meinen Papa, wenn ich, sagen wir, ich beleidige ihn zu Unrecht, ich sage etwas, was nicht stimmt, Verleumdung, die Beziehung zwischen uns beiden wird einen Knacks bekommen. Und diese Sache muss eigentlich aus der Welt geschaffen werden. Eigentlich das Richtige wäre, ich gehe zu meinem Papa hin, ich bekenne meine Sünde, ich sage, Papa, es tut mir leid. Und was würde mein Papa machen? Er würde es mir vergeben. Und danach ist die Beziehung, ist die Gemeinschaft wieder in Ordnung. Aber in der Zeit, wenn ich das gemacht habe und weggehe von meinem Papa und in der Zeit, selbst auch dann, wenn ich mich noch nicht bei meinem Papa entschuldigt habe, was ist dann? Ich bin immer noch sein Kind. Ich bin immer noch sein Kind. Und so verstehe ich das. Wenn ich jetzt nach der Bibelstunde, Markus, ich nehme dich mal als Beispiel, wir streiten zusammen. Ich gehe raus aus dem Haus, bin auf dem Weg nach Hause, ich mache einen Autounfall und bin tot. Ich habe nicht mehr die Gelegenheit, mich bei Markus zu entschuldigen. Was gilt dann? Dann gilt, dass ich die Vergebung habe. Nicht, weil ich so gut bin, sondern ich habe die Vergebung in ihm, in Jesus Christus. Gott hat mir die Gerechtigkeit zugesprochen, die gilt. Und jetzt habe ich die Vergebung. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Das ist Gnade. Wenn Gott mir Vergebung zuspricht, obwohl ich nicht ein toller Mensch bin, nicht ein, wie soll ich das nennen? Gott spricht mir Vergebung zu, obwohl ich das nicht verdient habe. Vielleicht versuchen wir das einmal zu definieren. Was ist Gnade? Was verstehen wir unter Gnade? Wenn Gnade, das wird in diesem Text doch sehr häufig gebraucht. Was ist Gnade? Vielleicht ein, zwei Aussagen in den Raum geworfen. Ein Geschenk, ja, das ist richtig. Was ist Gnade noch? Unverdiente Gerechtigkeit. Ich habe das mal so genannt, ein unverdientes Geschenk. Ich habe jetzt diese beiden Antworten verbunden. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Das ist Gnade. Ich habe es nicht verdient, aber Gott hat mir das gegeben und er hat mir das reichlich gegeben, wie es im Text heißt. Dort heißt es nämlich, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat. Dort steht reichlich. Ich glaube, das ist genug, es reicht, es ist nicht kleinlich. Reichlich ist irgendwo ein Gegensatz von kleinlich. Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eurem Kind etwas schenken wollt, vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten, und ihr merkt, der wünscht sich etwas, das sprengt den finanziellen Rahmen, dass man dann schon mal vielleicht mal sagt, ja komm, wir ein Teil, du ein Teil. Ein Teil schenken wir dir, den anderen Teil trägst du selbst dazu bei. Kennt ihr das? Bei Gott ist das nicht so. Er gibt reichlich, er gibt genug, dass es reicht. Wir brauchen und wir können nichts zu unserer Rettung, zu unserer Lösung beitragen. Können wir nicht. Dann heißt es in dem Text, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Jetzt ist meine Frage, die habe ich nicht aufgeschrieben, aber es ist trotzdem meine Frage. Was meint das? Was meint das, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht? muss ehrlich sagen, ich wusste es nicht genau. Und ich weiß es auch nicht genau, was damit gemeint ist. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich nehme das Mikro nochmal raus. Ja, vielleicht erläutere ich die Frage noch ein bisschen. Ist damit Gottes Weisheit und Einsicht gemeint? Sozusagen, dass es Gottes Weisheit und Einsicht war, Gottes Klugheit, so einen Plan zu machen, so etwas zu vollbringen, dass er, es war Gottes Weisheit und Einsicht, dass er mir diese Gnade gegeben hat. Bezieht sich diese Weisheit und Einsicht, bezieht sich die auf Gott? Oder ist damit gemeint, dass Gott mir Weisheit und Einsicht gibt, dass ich diese Gnade begreifen kann? Dass ich diese Gnade annehmen kann? Was ist damit gemeint? Ist damit, bezieht sich diese Weisheit und Einsicht auf Gott? Oder auf den Menschen, die Gott den Menschen gibt? Auf den Menschen?
Ich habe mal eine gute Erklärung dazu gehört. Und zwar würde ich das auf Gott beziehen, weil er die Quelle aller Weisheit ist. Er ist derjenige, der Weisheit gibt. Was ist Weisheit? Weisheit ist das Wissen um den besten Weg zum besten Ziel. Was ist der beste Weg? Was ist das beste Ziel für uns? Gott weiß es. Diese Gnade schenkt er uns, um uns zum besten Ziel zu bringen. Das ist zur Herrlichkeit, zu seiner Ebenbildlichkeit. Und weil Gott weiß, was das Beste für uns ist, gibt er uns diese Gnade reichlich. Und zwar in aller Weisheit, in seiner Weisheit.
Ja, wir hatten jetzt quasi beide Meinungen. Einmal, es ist Gottes Weisheit und einmal ist es die Weisheit, die Gott den Menschen gibt. Ja, ich persönlich weiß es selber auch nicht genau, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass ich das nicht weiß. Weil es ist, oder warum das nicht so schlimm ist, dass man das auch nicht so genau weiß, ist, es stimmt doch irgendwo beides, oder? Dass Gott Weisheit und Einsicht hat, das ist klar. Und dass Gottes Plan, den Menschen zu retten und dem Gnade zu geben, dass das weise war, das ist klar. Gott hat Weisheit, Gott hat Einsicht und Gott hat diese Gnade dementsprechend gegeben. Aber Gott hat auch dem Menschen die Weisheit und die Einsicht, einem gläubigen Menschen diese Weisheit, diese Einsicht gegeben, dass er diese Gnade verstanden hat. Und dass er diese Gnade annehmen konnte. Ja? Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass man an diesem Punkt sagt, auf wen bezieht sich das? Auf Gott, auf den Menschen. Bestimmt hat Paulus sich was dabei gedacht, als er das geschrieben hat. Er hat bestimmt nicht beides gedacht. Ich schreibe das mal so undeutlich hin, dass die sich aussuchen dürfen, was gemeint ist oder so. Der hat sich bestimmt was dabei gedacht. Aber ja, auch wenn wir das heute so viele Jahre später nicht mehr genau wissen, das ist nicht schlimm. Ja, ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle gleich eine kurze Pause machen. Aber vorher lasst uns noch gleich eine Gebetsgemeinschaft machen. Wir haben jetzt schon einiges gehört, dass Gott uns reichlich Gnade gegeben hat, dass Gott uns Vergebung gegeben hat, dass er uns die Erlösung gegeben hat, dass er uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Ja, lasst uns vielleicht einfach diese Sachen, die man jetzt gehört hat, in einen Dank Gott aussprechen in lauten Gebeten oder auch in leisen Gebeten. Und ich werde das dann abschließen. Und danach kommen die Musiker. Ja, wir haben noch die Verse 9. Oh, jetzt. die Verse 9 und 10. Da waren wir. So, genau. Die Verse 9 und 10. Ich lese die einmal. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, dass die Verse ziemlich schwierig sind. Und ich muss sagen, die waren auch für mich ziemlich schwierig. Vielleicht wird auch das ein oder andere jetzt heute Abend offen bleiben, aber das ist auch nicht so schlimm. Gott ist weit höher als wir, und wenn wir etwas nicht verstehen, dann können wir uns einmal unseren Hut ziehen vor Gottes Größe, vor Gottes Allmacht, brauchen aber nicht zu resignieren. Ja, hier heißt es, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen. Wieder diese Formulierung, nach dem Wohlgefallen oder nach seinem Wohlgefallen. Wieder, es gefiel Gott gut, uns das Geheimnis seines Willens zu offenbaren. Wiederum ist es gebunden, nicht an meine guten Taten, nicht weil ich so klug war oder sonst irgendwas, hat Gott mir seinen Willen offenbart, das Geheimnis seines Willens, sondern weil es ihm wohlgefiel. Und so etwas zu hören ist, oder so etwas mal sich dessen bewusst zu sein, ist gut. Gerade für Menschen, die wie ich, ja, fromm aufgewachsen sind. Wir sind ja so fromm aufgewachsen, von klein auf zur Kirche gegangen. Gläubige Eltern, gläubige Opa und Oma, von klein auf ist man so mitbekommen, ist man so aufgewachsen mit der christlichen Botschaft. Und ja, ich glaube, man kann irgendwo dahin kommen, nicht unbedingt so bewusst, aber so unbewusst, dass man sich ja so für was Besseres hält. Irgendwo nach dem Motto so, dass man ein Recht darauf hat, dass Gott einem so etwas geoffenbart hat. Dass das sozusagen die logische Konsequenz war. Man ist schon so früh zur Kirche gegangen, man hat vieles Schlechtes, was andere vielleicht nicht gemacht haben, hat man nicht gemacht, und dass man irgendwo ja so ein Recht dazu hat irgendwie, als ob Gott einem sowas, dass die logische Konsequenz ist. Aber hier in diesem Vers ist wieder so deutlich, nicht meine Leistung, nicht die Leistung von einem Christen, nicht seine Herkunft oder sonst irgendwas, nicht das gläubige Elternhaus, sondern Gottes Wille war es, weil ihm das so wohl gefiel, hat er uns das Geheimnis seines Willens offenbart. Und jetzt die Frage, was ist das Geheimnis seines Willens? Was meint Paulus damit, wenn er schreibt, er hat das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben? Er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Was ist das Geheimnis seines Willens? Rettung der Menschen, wird hier gesagt. Andere Vorschläge oder noch erweiternde Gedanken? Vers 10, da steht ein Doppelpunkt. Ne? Da steht ein Doppelpunkt, dort heißt es, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Zu dem, was Sergej Boba gesagt hat, erstmal im Epheserbrief benutzt Paulus dieses Wort Geheimnis. Benutzt er das? Das ist nicht die einzige Stelle, wo er das benutzt, dieses Wort. Wenn man zum Beispiel Epheser 6, Vers 19, in Vers 18, da fordert er die Empfänger des Briefes, fordert er dazu auf, zu beten. Und dann sagt er in Vers 19, und auch für mich, also sie sollten auch für Paulus beten, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Ja? Also Paulus benutzt diesen Begriff Geheimnis schon im Epheserbrief im Zusammenhang mit Rettung, ja? Mit der frohen Botschaft. Oder auch in Kapitel 3, die Verse 3 bis 9, die habe ich jetzt nicht da drauf, wer eine Bibel mit hat, kann das damit lesen. Dort heißt es, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, dass ich anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Ja, dass Gott einmal eine Gemeinde entstehen lassen wird, aus Juden und Heiden gemeinsam, also das war wirklich, wenn man das versucht im Alten Testament zu finden, in den Propheten, die ja viel verstanden haben, aber das war wirklich ein Geheimnis für die. Und ja, diesen Gottes Heilsplan, das war wirklich ein Geheimnis. Und so benutzt Paulus diesen Begriff Geheimnis auch im Epheserbrief. Das ist nicht ein Geheimnis in dem Sinne, wie man heutzutage so ein Geheimnis kennt, so bald für dich und sagst keinem weiter. Ich erzähle dir mal ein Geheimnis, vielleicht kennt ihr das von euren Kindern, die einen oder anderen, die aber nicht weiter sagen oder so. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist es, glaube ich, eher dieses hier im Epheserbrief wird das Wort Geheimnis eher dafür gebraucht. Es war lange Zeit verborgen und jetzt ist es offenbar. Und diese frohe Botschaft, die Botschaft der Rettung, die sollen wir keineswegs, zähl es keinem weiter, sondern die sollen wir sogar weitergeben oder uns dafür einsetzen, dass diese frohe Botschaft, dieses Geheimnis bekannt wird unter den Leuten. Ja, aber wie Onkel Jakob schon sagte, in Vers 10, so habe ich nämlich auch gedacht, ja, das ist der Heilsplan Gottes, aber dann in Vers 10, dort steht dann ja, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Und dort steht das, dass das passieren wird für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Also es wird oder ist oder wird geschehen zu einer bestimmten Zeit, bei der Erfüllung der Zeiten. Und meine Frage ist, wann wird das sein? Oder war das schon oder kommt das noch? Was ist die Erfüllung der Zeiten? Hat da jemand einen Vorschlag? Ist das gemeint, so als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns den Sohn und ist quasi jetzt das Zeitalter der Gemeinde? Oder wird das später mal sein, wenn wirklich alle unter der Herrschaft Christus sein werden, oder was ist damit gemeint? Hat da jemand eine Idee, einen Vorschlag? Wann wird das sein oder wann war das? Oder auf was für eine Zeit spricht Paulus hier an?
Ja, wir haben ja in diesen Fragen oft so ein, es ist schon, aber noch nicht ganz. Es hat schon begonnen, aber es ist noch nicht die Vollendung. Und so, wenn wir sagen, ist Jesus schon in seinem Amt, ist er in seiner Macht, dann sagen wir ja. Aber ist sie schon ganz verwirklicht, dann sagen wir nein. Und so lese ich jetzt mal, oder liest du das mal vor, Philipper 2. Von 9 bis 11.
Ja, Onkel Jakob, wir hatten, guck mal, was ich hier für einen Text habe. Ich habe,
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir hatten beide den gleichen Text in Gedanken. Oder ich habe mich mit Papa kurz geschlossen. Vielleicht kam daher die Verbindung im Bruderrat. Das kann sein jetzt. Das kann sein. Ja, diesen Gedanken hatte ich, an diesen Vers habe ich auch gedacht, den wollte ich hier auch vorlesen. Dort heißt es, darum hat Gott, die Rede ist über Jesus dann gleich, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wann genau das sein wird? Wird das im tausendjährigen Reich sein? Wird das in der Ewigkeit sein? Spricht Paulus die Zeit heute an? Deutlich ist, dass Jesus derjenige ist, dem diese Ehre gebührt. Jesus, dem gebührt diese Ehre. Er hat das Recht zu herrschen. Er hat das Recht, angebetet zu werden. Er hat das Recht, dass man sich vor ihm die Knie beugt und ihn bekennt als Jesus Christus, den Herrn. Er hat das Recht dazu. Und wenn das damit gemeint ist, dass das irgendwann sein sollte, ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das heute schon machen. Egal, auf was für eine Zeit das anspielt, ob das in einem tausendjährigen Reich sein soll oder in der Ewigkeit, ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir wissen, dass Jesus Christus derjenige ist, dem das gebührt. Irgendwann mal, dem gebührt das auch heute. Und wir tun gut daran, wenn wir das heute machen. Ja, ich bin jetzt eigentlich am Schluss, ganz zum Schluss. Wir werden gleich noch einmal die Möglichkeit haben, eine Gebetsgemeinschaft zu machen. Und zwei Sachen, die wir ja für heute mitnehmen können oder die wir gleich auch im Gebet ja Gott sagen können. Das ist einmal, dass wir Gott danken können. Ja, das, was in Vers 5 genannt wird, dass Gott uns vorherbestimmt hat zur Kindschaft, zur Sohnschaft, oder in Vers 7 die Erlösung, die Vergebung, die Gnade. Ja, Gott hat wirklich viele, viele Segnungen. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und wir haben Grund zu danken. Jeder Christ ist ein gesegneter Mensch. Das geht nicht anders. Wer ein Christ ist, wer Kind Gottes ist, ist gesegnet. Ob man sich danach fühlt oder nicht, das ist nicht die Frage. Jeder Christ ist ein Gesegneter und jeder Christ und wir haben Grund zur Dankbarkeit. Die andere Sache ist die Ehre Gottes. Zum einen aus Vers 6, wo es heißt, jetzt habe ich den Text hier, wo es heißt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, auch dann später in Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, dass wir Gott die Ehre geben für die Gnade, dass wir seine Gnade ja groß machen, ihn ehren und auch später dann, wo es heißt, es wird eine Zeit geben oder die ist jetzt schon, wie auch immer, wo Gott, wo alles unter seiner Herrschaft, unter seinem Regiment sein wird. Gott ist es, Jesus Christus ist derjenige, der das heute schon, ja, schon würdig ist, schon wert ist. Lass uns noch einmal aufstehen und beten, ich werde das dann abschließen.